Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Letztes Jahr haben wir euch zum Fest 4 Weihnachtsfilme aus 4 verschiedenen Genres empfohlen. Auch dieses Jahr wollen wir euch wieder handerlesene Empfehlungen präsentieren, damit euch am heiligen Filmabend ganz sicher warm ums Herz wird. Und erneut behaupte ich, dass bei dieser illustren Auswahl sicher für jeden Lebkuchen-Fan und jeden Cringe etwas dabei ist. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ah, schön, so, stellt es euch vor, vom heißen Kamin und draußen schneit's. Und ihr wollt euch vielleicht über Filme unterhalten oder ihr sucht euch noch oder überlegt, was ihr in Familie gucken könnt am Abend. Und ihr sitzt vielleicht auch in so einem richtig schönen, weiß nicht, Chaiselon, wie man das auch immer man das nennt, keine Ahnung. Und ich kann mir nur einen vorstellen, mit dem ich da den Abend zusammensitzen möchte, um über Filme zu philosophieren. Und das ist der Joey zu meinem Chandler. Bing! Der Jesse Pinkman zu meinem Walter White.
Nice!
Und ich tatsächlich.
Ja, endlich, finally. Yes.
Hallo Ronny.
Hallo Alex, danke für die wie immer charmante Anmoderation. Das war übrigens gerade Glockengebimmel, was ich nachgemacht habe.
Ja, habe ich so tatsächlich nicht rausgehört. Von daher ist es gut, dass du den Kontext gibst, der nötig ist. Ich hatte gehofft, mein Bild reicht aus, dass ich versucht habe zu skizzieren.
Ich glaube, das hat es einfach noch gut untermauert und du willst es nur nicht zugeben, Alex.
Das glaube ich auch jetzt, ja, so näher rückwirkend. Ich höre es mir gleich nochmal an, glaube ich auch, dass das
mit Sicherheit
genau so gewesen ist, wie du gesagt hast.
Weihnachtsfolge. Ich hoffe, wir haben es jetzt einigermaßen einladend formuliert, in was wir uns gerade befinden, Alex.
Das macht es technisch gesehen zu einem Special, richtig?
Das macht es mal wieder zu einem Special, ja. Jetzt werden sich an dieser Stelle wahrscheinlich die treuen Zuhörenden von unserem Podcast fragen oder wundern. Gab es doch letztes Jahr schon. Und zwar an Heiligabend.
Mai, sind wir zeitig dran dieses Jahr, ne?
Sind wir richtig zeitig dran, über 2 Wochen. Und deshalb, glaube ich, 2 Komponenten haben sich so ein bisschen geändert. Das erste ist, zur Überraschung, wir haben wieder 4 Filme dabei. Aber ich dachte mir so, Alex, lass doch mal 2, ich nenne es mal Wildcards mitbringen, von denen wir uns vorher nicht absprechen, was der eine mitbringt. Also ich habe was im Gepäck, einen Weihnachtsfilm. Alex hat vielleicht auch einen Weihnachtsfilm noch.
Maybe.
Vielleicht mitgebracht. Und 2 Wochen früher, genau, denn Alex hat irgendwie dieses Jahr schon seinen ganz eigenen Braten im Ofen. Das heißt, wir sind nicht nur 2 Wochen früher dran. Vielleicht ist es auch schon die letzte Folge dieses Jahr, aber das werden wir, glaube ich, nächste Woche erfahren.
Genau. Einfach gucken, ob man nächste Woche wieder einschalten kann oder nicht, würde ich sagen.
Deshalb wie immer auf den sozialen Medien folgen. Ihr findet uns bei, machen wir, glaube ich, zum Schluss.
Ja, das mit den Wildcards, interessante Komponente.
Grandiose Idee, oder?
Grandiose Idee. Und
habe ich da Grimma Award gehört?
Ja, oh Gott.
Fahre er fort.
Vielleicht macht es, also ich würde sagen, da du es aufgebracht hast, darfst du ja auch gerne den Aufschlag servieren.
Sollen wir direkt loslegen?
Um noch vielleicht eine Sportmetapher rauszuhauen.
Eine Sportmetapher?
Aufschlag servieren.
Ach so, ja. Okay, gut. Ich war gerade noch voll beim Lebkuchen verzehren. Da kommst du mit Sport.
Du musst ja irgendwie den Lebkuchen verdienen.
Warum denn nicht mit Tennis oder was auch immer? Oder?
Richtig.
Naja.
Mini-Tischtennis.
Okay. Ja, Weihnachtsfilme. Ich habe gesagt, Alex, lass uns doch 2 spontane geheime Ideen mitbringen. Und Alex meinte so, was ist denn mit Lovehart? Wo ich dachte so, verdammt. Ja, ich habe tatsächlich Lovehart mitgebracht.
I see.
Ein
thematisch aktuell quasi. Also.
Hast du intellektuell gesagt? Ich glaube intellektuell, ne?
Nee.
Lovehart, eine, warum habe ich das mitgebracht? Eine Netflix-Romcom. Recht klassisch. Also neuer Weihnachtsfilm von Netflix. Und warum ich es mitgebracht habe, ist zum einen ein Thema. Und zwar, für alle, die es noch nicht wissen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Netflix hat mittlerweile ein eigenes Netflix Holiday Universe.
Ich habe das nicht selber mitbekommen, aber ich weiß, dass das existiert und
Fand ich sehr witzig. Das heißt, Netflix hat mittlerweile so viele Weihnachtsfilme, die mittlerweile gegenseitig auf sich referenzieren mit Gastauftritten.
It's all connected.
It's all connected, ja. Also wer irgendwie firm ist mit The Princess Switch oder Holiday in the Wild, also ja, guckt euch gerne an und versucht die Verbindung herauszufinden. Fun Fact, der Film Loveheart befindet sich nicht in diesem ganzen Knäuel, aber ich wollte es halt erwähnt haben.
Gut, dass du es erwähnt hast, wenn es keinerlei Relevanz hat für deinen Record heute.
Wobei ich halt noch nicht ganz weiß, ob diese Grafik, die Netflix mal geteilt hat, super aktuell ist. Vielleicht gibt's irgendwas in dem Film oder vielleicht wird der Film irgendwann halt mit in das Netflix Holiday Universe mit aufgenommen. Loveheart, Alex. Wie man es vielleicht von Netflix erwartet, wer vielleicht da schon mal die Weihnachtsfilme gesehen hat, auch hier extrem überzeichneter Weihnachtsfilm. Es ist bunt, es ist ein super sauberer Look, hübsch dekorierte Settings, perfekte Stylings von allen, gut funktionierende Familienbeziehungen, alles, wo ich mir denke, oh Gott, ich will es eigentlich schon gar nicht sehen.
Aber das andere Extrem wollte ich auch nicht sehen. Hashtag Happiest Season.
Hängt das noch ein bisschen nach?
Oh, es hängt sowas von nach.
Was ganz interessant ist, der Cast hier bei Loveheart besteht aus Fantasy und Crazy Rich Alumnis, also Schauspieler, die kennt man aus Shadowhunters und Vampire Diaries.
Ja, Nina Dobrev.
Alex ist on, siehst du? Genau, Nina Dobrev in der Hauptrolle und noch dabei Jimmy O. Yang.
Yin, my man.
Schauspieler,
yep. Space Force.
Stand-up-Comedian, stimmt. Space Force hast du gesehen. Das ist ja bei mir auch noch so ein blinder Fleck.
Stand-up-Comedian, sehr, sehr unterhaltsamer YouTube-Kanal und auf Instagram.
Hat er auch. Genau.
Spaß.
Genau. Und ich finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Drehbuch auch ein bisschen auf den Jimmy O. Yang ausgelegt zu sein scheint. Denn ja, es gibt auch hier so ein paar Fremdschämen-Szenen. Die müssen einfach in so einer Rom-Com irgendwie drin sein. Aber sehr oft hast du über seine Figur transportiert, sehr leisen Humor, Wortwitze, du hast Anspielungen, auch hier zentrales Element ist immer wieder die wiederkehrende Frage, ob Die Hard ein Weihnachtsfilm ist, was die eine oder andere Szene wieder ein bisschen charmanter macht.
Das haben wir doch, also ich verstehe nicht, dass es immer noch diskutiert wird da draußen in der Medienwelt, nachdem wir das 2,5 Stunden ja jetzt nur
widerlegt haben,
die Frage. It's debunked.
Auch hier nochmal der Verweis auf eine unserer allerersten Folgen vor.
Hast du gerade gesagt, widerlegt? Wir haben den.
Wir haben es bestätigt.
Genau, wir haben den Beweis erbracht aus meiner Sicht.
Den Beweis erbracht, ja, sorry. Ich war gerade so voller Freude und Emotionen, dass das nochmal
Hashtag Bruce Willis goes wrong.
Was gibt's noch zu Loveheart zu sagen?
Weiß ich nicht.
Ich hab einen Kritikpunkt aufgeschrieben. Ja, es ist bunt, quietschig, over the top. Also wenn man da komplett direkt raus ist, dann ist der Film, glaube ich, für einen nichts. Ich muss aber sagen, ich kann so eine Art Fazit einfach in die Runde werfen. Loveheart, wie gesagt, reiht sich audiovisuell perfekt in diese Riege der Netflixischen Weihnachtsproduktion ein. Bunte Farben, verträumte Kleinstädte, gepflegte Vorgärten und strahlend weiße Zähne. Hier gibt's halt das volle Programm. Doch eine Sache hebt halt den Film völlig vom standardisierten Einheitsbrei ab und das ist eben das sympathisch und humorvoll aufspielende Cast. Allen voran, wie gesagt, Jimmy O. Yang, der mit seinem teils leisen Humor und diesen Wortwitzen eben die ansonsten wenig überraschende Handlung deutlich sympathischer macht. Und wenn es eine romantische Weihnachtskomödie sein soll oder sein muss, dann würde ich vielleicht als allererstes bei Netflix hier mal reinschauen. Loveheart.
Ja, klingt doch erstmal jetzt Netflix. Gar nicht schlecht, oder?
Ich habe mir nicht selbst freiwillig angeguckt, auch wieder so ein Freundinnen-Ding.
Mitgehangen, mitgefangen.
Ja, ich dachte so, ach guck mal, der Jimmy O. Yang, das sieht doch ganz witzig aus. Ne? Auch die Prämisse von dem Film, wie sie so funktioniert, so ein bisschen so Lügen haben lange Beine, so ein Ding.
Yes, der Tinder-Fake.
Was ist der Alex, der kennt sich schon besser aus. Aber ja, ist ganz witzig gemacht, kann man sich gut geben.
Sehr, sehr schön.
Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Alex ja noch eingepackt hat. Der hat sich schon selbst verteidigt, bevor die Folge überhaupt losging. Ja, ich weiß nicht. Und ist irgendwas Altes vom letzten Jahr?
Ja, na, es ist was Altes vom letzten Jahr. Aber wir hatten es tatsächlich, ich glaube, ich hatte noch mal nachgeschaut, in Update 42 haben wir, glaube ich, sogar über den Trailer gesprochen.
Oh, jetzt bin ich noch mehr gespannt.
Ein Disney-Plus-Film vom letzten Jahr. Godmothered.
Oh, jetzt muss ich überlegen.
Ja, die gute Fee.
Gott,
mit Isla Fisher und Jillian Bell. Jillian Bell als angehende Fee.
Stimmt.
Sucht sich eine mittlerweile erwachsen gewordenes kleines Mädchen und versucht sie zur wahren Liebe und zu einem glücklichen Leben zu führen.
Ich glaube, der ist uns hier im Haushalt durch die Finger gerutscht.
Uns nicht letztes Jahr. Und er ist jetzt eher positiv, ich nehme das Fazit schon mal vorweg, er ist eher positiv als negativ in Erinnerung geblieben, beziehungsweise er ist halt irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben und nicht einfach so untergegangen. Natürlich ist es so ein bisschen Schema F, aber Man muss halt hervorheben, Disney Plus hat hier, glaube ich, relativ aufwendiges Budget reingepackt. Gibt die einen oder anderen Visual Effects, die sind gar nicht mal so schlecht. Also die sind über dem Durchschnittsniveau der klassischen Direct-to-Digital oder Direct-to-DVD-Titel, wie man ja so schön sagt.
Okay.
Und ja, Isla Fisher, Gillian Bell sind halt ja durchaus bewandert in der Comedy-Szene. Die wissen, wie man so auch nuanciert, beziehungsweise vom Timing her es gut rüberbringt. Und ich fühlte mich damals vor einem Jahr,
damals
recht gut unterhalten. Und ich glaube, der funktioniert auch dieses Jahr immer noch ganz gut. Genau wie du sagst, trifft das hier auch zu bei Love Hard, dieses überzeichnete, bunte. Hier in dem Fall ist es halt das winterliche, ich weiß gar nicht, was es war, New York, aber dieses großstädtige, ne, da hat man ja direkt so ein Bild vor Augen, das wird hier voll erfüllt, ne, und aufgespielt. Aber es gibt dann da computeranimierte Sidekick-Tiere, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wer mich kennt, weiß, da bin ich all in, gerne mehr davon. Und ja, also ich konnte den, wie gesagt, gut weggucken. Und wer das Disney-Plus-Abo hat, kann da, glaube ich, auch getrost dieses Jahr noch reinschauen, aus meiner Sicht. Ich hatte gerade parallel noch mal geschaut, hängt bei einer 6,1 im IMDb. Ist jetzt nicht so ganz berauschend, aber ich glaube, das ist halt das typische Streaming-Weihnachtsfilm-Los, dass du da so irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 5 und 7 ganz grob hängen bleibst.
Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich gar nicht geguckt, wo Love Hard, der Titel macht mir echt Probleme, wo der gerade hängt. Also ich kann höchstens den Rotten Score hier noch bringen, glaube ich, weil IMDb macht heute ein bisschen Zicken.
Das ist richtig.
Vielleicht können wir jetzt so einen Weihnachts-.
Achso, übrigens, der deutsche Titel, falls unter Godmothered da nichts zu finden ist, Die gute Fee. Heißt der Spaß in Deutschland.
Da könnte sein, dass
wichtige Information dazu
damals schon drüber ausgelassen haben.
Yes.
Love Hard. 50% bei Rotten Tomatoes, beim Kritiker-Score.
Oh, das ist gar nicht mal so.
Nee,
gut.
Das bewegt sich Richtung
Red
Notice. Die Zuschauer 93%.
Wow.
Also tatsächlich ähnlich wie bei Red Notice. Aber ich fand, ich hatte bei Red Notice, also das Verhältnis aus Erwartungen und Geliefertem war wesentlich schlechter. Als
ach
bei
komm,
Love Hard.
Erwartungen.
Wo du reingehst und denkst, hey, komm,
hör doch auf.
Rom-Com ist so schnell vergessen, wie du da hier die Fernbedienung wieder zur Seite gelegt hast. Aber nee, fand ich ganz nett gemacht.
Aber schön, dass wir quasi dann für Netflix als auch für Disney Plus, also für zwei Streaming-Dienste, hier Optionen jetzt angeboten haben schon mal.
Das stimmt allerdings, ja.
Weil wir fahren ja manchmal gerne eingleisig für zu große Teile unserer Sendung.
Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter gleich.
Teaser. Jetzt oder gleich?
Willst du noch was Abschließendes sagen? Hast du eigentlich schon, oder? Godmother.
Hab ich eigentlich
Disney
schon.
Disney Plus seit letztem Jahr schon auf der Plattform. Dann
korrekt.
Könnten wir von meiner Seite eigentlich weiter fortfahren.
Do it.
Mit einem Film, da muss ich kurz überlegen, da hatten wir im Update 63 drüber gesprochen, über den Trailer, also kam relativ kurzfristig und ist dann
korrekt
bei uns am 25.11. in den Kinos gestartet. Und zwar 8-Bit Christmas.
Aber im Deutschen?
Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele.
Ja, rollt von der Zunge. Uff.
Also beim Ticket bestellen im Kino kurz umswitchen, wenn ihr uns irgendwie gehört habt, die gesagt haben, hey, 8-Bit Christmas zu Weihnachten im Kino, das ist doch was. Dann also nicht wundern, das heißt Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele im Kino. Seit 25.11. noch in euren Lichtspielhäusern der Wahl, wenn er denn dann noch läuft, ich hoffe schon, weil Weihnachtsfilm und so.
Vor Weihnachtszeit, ja, würde ich auch annehmen. Genau, der Trailer kam tatsächlich relativ kurzfristig rein, so mit Blick auf das Release-Datum tatsächlich. Ne? Mhm. Also war gar nicht so viel Zeit dazwischen.
Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass es ja eigentlich ein Streaming-Film ist im Internationalen, also für die HBO Max-Plattform.
Mhm.
Die machen
Salz
das ja gerne.
In die alte Wunde.
Ich wollte es nur erwähnt
HBO
haben,
Max.
Der Vollständigkeit halber.
Ganz genau. Also im USA im Streaming erschienen, HBO Max-Titel. Ja, allen voran im Trailer Neil Patrick Harris und Steve Zahn und neu Winslow Fegley. Ich weiß es nicht.
Fegley, ich hätte jetzt auch gesagt Fegley.
Porträtiert quasi hier den jungen Neil Patrick Harris, der seiner Tochter erklärt, wie das Weihnachten, naja, ich sag mal 1987, 88 rum.
The late 80s.
Richtig, the late 80s. Wir sind tatsächlich, glaube ich, 10 Jahre zu spät dran gewesen schon, aber gar nicht so weit weg. Vor allem emotional von meiner Seite, denn es heißt ja 8-Bit Christmas.
Ich denke schon.
Und es geht um das NES, right?
Das Nintendo Entertainment System.
Boom.
Wer kennt es genau, noch? Diese quadratische Brotbox.
Absolut, ja, natürlich. Ich kenne es noch und bei uns war es dann mittlerweile, glaube ich, schon das SNES.
Ich wollte gerade sagen, das war die Generation, bevor es super wurde.
Genau. Trotzdem sehr gefragt offensichtlich, denn jeder wollte es haben, aber niemand hatte es. Und genau darum geht es, glaube ich, in der Story ein bisschen. Neil Patrick Harris versucht seiner Tochter, glaube ich, eine Lektion zu mitzuteilen über eine Story, die er erzählt, die wir quasi dann audiovisuell präsentiert bekommen und miterleben dürfen.
Ich habe noch kurz eine Info einzuwerfen, das fand ich nämlich sehr faszinierend. Am 25.11. Ende November, also ins Kino gekommen. Mhm. Und das Ding wurde gerade mal im März 2021 gedreht. Und das ist dann doch schon relativ express,
finde ich. Zügiger Turnaround, ja. Ich meine, vom VFX zumindest
hält sich
die,
zurück.
Die man wirklich sehen kann, hält es sich zurück. Von der anderen Seite, hatten wir jetzt schon gesagt, der Großteil spielt Ende der 80er Jahre. Das heißt, du hast schon einen gewissen Set-Decoration, Kostüm. Und wegen mir, wenn du die Straßen zeigst, ich meine, die ganzen Props, die Autos müssen ja einigermaßen passen. Und wir haben ja schon festgestellt, bei vielen Filmen siehst du ja mittlerweile die Set-Extensions oder was auch immer sie retuschiert haben, siehst du ja mittlerweile nicht, sind unsichtbar. Von daher gebe ich dir recht, das ist schon fix. Also Schnitt, Postproduktion, das volle Programm in der Zeit abzureißen. Aber sie hatten ja kaum eine Wahl, ne? Die Nummer musste in der Vorweihnachtszeit halt auf die Straße.
Entweder jetzt oder halt ein Jahr warten, sonst ist es ein bisschen doof, genau. So, was gibt's zum Film zu sagen? Hast du dir ein paar Infos aufgeschrieben? Ich hätte so ein paar Stichpunkte, wie mir der Film so gefallen hat.
Yes, ich hätte jetzt vorher noch das IMDb-Rating vielleicht vorweg geschoben. Oder
bin ich ja gerade drüber gestolpert. Ja, komm, dann schießt es noch schnell nach. Um die Erwartung zu steigern, IMDb, oder auch nicht.
Ja, es ist eine 6,7.
Oh, hat mir nicht gerade gesagt, das ist das Feld der Weihnachtsfilme.
Ja, aber schon das am oberen Rand. Aktuell knapp 6.000 Bewertungen. Der Rotten Tomatoes Score ist noch ein Ticken besser. Da sind sich die Kritiker und die Zuschauer einig, bei 76-75%. Also
nah beieinander.
Nah beieinander, aber das ist schon in dem Bereich, wo du sagst, kannst du eigentlich kaum was falsch machen. So ganz scheiße wird schon nicht sein, jetzt überspitzt formuliert. Ne?
Aber ist es so?
Vielleicht nicht boxsolide, aber nah dran. Genau, aber ist es so. Erstmal muss ich vorwegnehmen, diese ganze Prämisse ist natürlich sehr fruchtbarer Boden bei mir. Ne? Denn ich kann mich auch noch an etliche Weihnachten erinnern, wo es darum ging, neue Konsole ist auf dem Markt, ist die neue Konsole auch unter dem Weihnachtsbaum. Von daher bin ich direkt
getriggert
und konnte mich quasi in die Schuhe der Protagonisten, sind es ja mittlerweile, weil es geht ja nicht nur um die Figur von Neil Patrick Harris hier, sondern letzten Endes wollen ja alle irgendwie die Konsole abgreifen. Ich kann es
nachvollziehen. Was hat sich für dich am meisten in dein Gedächtnis gebrannt? Welches Alter, welche Konsole roundabout, wenn es bei dir sogar mehrere waren?
PS2.
PS2?
Vermutlich, yes. Mit Gran Turismo 3 und einem zweiten Controller, das Paket.
Ui. Mhm. Bei mir war es echt der Nintendo 64. Das war so 96, 97 und das war halt unwirklich. Weil ich glaube, nagel mich nicht fest, ich glaube, die hat damals die Konsole 399 D-Mark gekostet.
Sehr gut möglich, aber es macht ja ohne Super Mario 64 überhaupt keinen Sinn, das Ding.
Genau, und dann kam noch ein Spiel on top und ich dachte, das sind so astronomische Summen. Ich weiß noch, wie mein Opa damals gesagt hat, das kostet so viel wie ein ganzer Fernseher.
Das ist doch verrückt. 150 Mark das Spiel, ne?
Das ist doch verrückt. Ja, die Konsole allein schon, ne?
Ja, ja.
Und da dachte ich so, das wird nie funktionieren. Aber irgendwie habe ich meine Eltern weich bekommen und habe tatsächlich dann, wie du, unter dem Weihnachtsbaum eine Konsole gehabt. Das war prägend. Und hier geht's halt jetzt um das NES, also quasi die erste Spielkonsole von Nintendo. Und ich habe den Film geguckt und das Erste, was mir aufgefallen ist, cool, CinemaScope. Ist kein Weihnachtsfilm, der direkt wirklich hart fürs Fernsehen in 16:9 oder 2,78 gedreht ist. Es war so direkt der erste, cool, das gefällt mir gut.
Okay. Man hat es auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, es waren auch vielleicht sogar ein paar Retro-Linsen dabei.
Möglich, möglich.
Aber wie gesagt, gerade am Anfang fällt mir jetzt tatsächlich ein, weil ich gerade den Film bescheinigt habe, dass es gar nicht so viele VFX gibt. Es sind doch aber pointiert einige Szenen da, die doch schon, glaube ich, gewisse Postproduktionen bedürfen, ne?
Meinst du, weil sie aufwendiger in der Umsetzung waren?
Nee, aber dann so halt die Helmfarben.
Ach so, das meinst du, okay.
Und so ein Kram, dann das macht es so fast noch jetzt in Retrospektive der letzten 10 Minuten fast noch ein bisschen aufwendiger oder für mich und ein bisschen beeindruckender dadurch, dass sie den so schnell auf die Straße kriegt.
Aber heutzutage, wenn du dir gerade so hier YouTube-Channels wie Corridor Crew anguckst oder sowas, die sitzen das doch auf einer Arschbacke nachmittags ab, oder?
Ja, aber da siehst du es tatsächlich hin und wieder auch. immer noch, finde ich.
Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung. Was ich gut fand an dieser Ausgangsbasis, ist halt ein geiler Kniff zu sagen, wir haben zwei Handlungen und die Haupthandlung wird rückblickend erzählt. Weil dadurch war es für mich so, dir sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Weil erstens ist es quasi zurückblickend erzählt, ist quasi eine Überbringung,
eine Interpretation.
Ne? Eine Interpretation.
Ja, eine Verklärung da, vielleicht sogar.
Ja, es ist egal, ob die Figuren total überzeichnet sind, total klischeebehaftet, ja. Was das für eine abenteuerliche Geschichte ist, ne? So ein bisschen so Goonie-Style oder was auch immer. Ist egal, weil es ist eine Erzählung, es ist in diesem 80er-Jahres-Setting und das ist ein geiler Kniff, fände ich, anstatt zu sagen, es ist ein 80er-Jahre-Film, der halt einfach so passiert.
Yes, d'accord.
Prinzipiell muss ich aber auch sagen, er ist schon relativ harmlos an sich. Es ist jetzt kein, wo man sagt,
absolut.
Das habe ich so noch nie gesehen und der zieht so vom Leder, der Film. Ich glaube, es gibt
überhaupt nicht. Also
keine krassen Spitzen, glaube ich.
Nee, es gibt keine krassen Spitzen, aber es gab so ein paar Momente, wo ich dann doch irgendwie ein bisschen überrascht war. Der fallende Fernseher zum Beispiel.
Ja, okay.
Wobei sie das dann wieder so ein bisschen zurückrudern, auch im Skript.
Ja.
Was aber dann irgendwie wieder in die Handlung verwoben wird und einen neuen Kniff quasi bringt. Und ansonsten bedienen sie sich natürlich vieler Elemente, die man halt aus primär so, glaube ich, den 80er-Jahre-Filmen halt auch gewohnt ist. Inklusive der, weil du die Goonies angesprochen hast, irgendwie der Karte mit dem großen Plan. Selbstgezeichnet, ja, so. Stimmt, solche Sachen sind halt ganz süß. Von daher war viel Throwback dabei. Und so ein Stück weit dadurch definitiv, irgendwie Fan, ja. Ich nenne es mal Fanservice im weitesten Sinne. Für Leute so in unserem Alter.
Ja.
Plus.
Also man merkt schon, auf der einen Seite versucht man, glaube ich, ein großes Publikum anzusteuern, also so typisch die ganze Familie, will aber schon so ein bisschen Retro-Vibes bringen. Und dennoch fand ich, gab es tolle, viele Details und Szenen. Also kleine Sachen wie das Rich Kid am Fenster, was so ans Fenster schwebt, wie so eine Geisterfigur.
Mega, ne?
Was die anderen Kinder, das sind so kleine Sachen, die übersieht man vielleicht schnell. Oder das sprechende NES in der Mall, was einen so in den Band zieht.
Ja.
Es gibt super viele, oder was heißt super viele, es gibt ein paar echt coole Slow-Mo-Einstellungen, die so hängen bleiben, so mit Black Sabbath untermalt oder als die Geschenkenttäuschung da beim Pfadfinderclub stattfindet, wo ich wirklich lachen musste und ist so on point in diesen Stilmitteln halt getroffen. Das fand ich richtig, richtig gut. Und das war dann tatsächlich so kleine Highlights, wo ich dachte so, das macht den Film tatsächlich wirklich so ein bisschen sympathisch auch.
Yes, so ging es mir auch. Also es gab auf jeden Fall die Momente, wo ich halt nicht nur irgendwie vielleicht ein bisschen schmunzeln musste, sondern wo ich tatsächlich auch lachen konnte darüber. Und das lag aber natürlich auch daran, dass gerade das Cast in der Rückblende, das ja durch die Bank aus noch nicht ganz jungen Erwachsenen, tatsächlich noch Kindern, aber an der Schwelle, ne?
Mhm.
Angeführt hier von Winslow Figley, das sehr, sehr, sehr ordentlich runterspielen, muss man halt einfach sagen. Das war schon geil, da zuzugucken. Du hast ja gesagt, es sind die überzeichneten Figuren da, das heißt, sie können auch vom Leder ziehen, aber sie bringen das halt sehr charmant rüber. So ein bisschen auch mit erster Staffel Stranger Things Vibes, ein bisschen.
Definitiv, ja. Das ist auch eins meiner Highlights, also Winslow Fackley habe ich mir zum Schluss noch aufgeschrieben. Der macht das wirklich jetzt richtig, richtig gut.
Der trägt halt den Plot, ne? Weil seine Figur ist halt die letzten Endes der wir folgen, der überall drüber monologisiert.
Stimmt,
so ein bisschen,
ja.
Ne?
Ja.
Wenn es nicht gerade Neil Patrick Harris selber ist. Mhm. Ja.
Ich glaube, er war, wo das gedreht wurde, 11, 12 Jahre alt und ich habe ja in der letzten Zeit immer mal wieder so großartige Jungschauspieler benannt. Mhm. Und jetzt kommt da noch einer dazu, was ich Wahnsinn finde. Und dann habe ich direkt mal geguckt, was es von ihm eigentlich noch so gibt, was mir bis jetzt durch die Lappen gerutscht ist. Und auf Disney Plus gibt es dann einen Film, der heißt Timmy Failure, Mistakes Were Made. Kam letztes Jahr auf die Plattform und ich habe mir nur den Trailer jetzt angeguckt und sah richtig, richtig knuffig aus. Also wirklich auch so
cool.
Ja, so herzerwärmender kleiner Kinderfilm, so Abenteuerfilm, sah richtig, richtig gut aus. Muss ich mir mal geben. Und dann werde ich, glaube ich, demnächst nochmal berichten, wie der tatsächlich gewesen ist. Fand ich gut.
Ja, tu das.
Also er
das
hat echt viel Charisma und trägt da echt viel durch den Film, ja.
So, und eine Sache habe ich tatsächlich noch, die ich erwähnen musste, denn was ihn wirklich so final abhebt für mich ist, muss ich gestehen, dass er es schafft, durch die aus meiner Sicht gut gewählten Szenen, die vielleicht hin und wieder belanglos wirken, dafür zu sorgen, dass das Ende, ohne es vorwegzunehmen oder zu spoilern, mich irgendwie mehr berührt hat, als ich gedacht hätte in dem Moment. Und vor allem, weil das große Finale, das Ende, wie auch immer du es nennen möchtest, so eine emotionale Komponente dann auf einmal beinhaltet, die der Film halt sonst die ganze Zeit über eigentlich gar nicht anpackt. Und das kam mit einer gewissen Wucht bei mir tatsächlich, der ich sehr dem Film hoch angerechnet habe, dass er diese Emotion auslösen konnte, erfolgreich, sage ich mal. Und das hat für mich so ein bisschen dann auch aus dem, ich will jetzt nicht sagen, oberen Schicht des Einheitspreis wirklich herausgehoben dann tatsächlich und wo ich dann dachte, ja, es wäre, glaube ich, angebracht, vielleicht im Rahmen eines Weihnachtsspecials heute darüber zu sprechen. Weiß nicht, wie dir das ging.
Ich habe zwei kleine Mini-Kritikpunkte und ich hätte den fast da zugezählt zu einem dieser Kritikpunkte. Denn anstatt so klassisch mit so einer versammelten Familie am Weihnachtstisch zu enden und zu sagen, hey, die Moral ist doch, hey, es ist wichtig, einfach nur gesund zu sein und beisammen zu sein, geht das Drehbuch hier, wie du schon sagst, weit darüber hinaus und baut plötzlich so Tragik mit ein. Wo ich dachte, so absolut nachvollziehbar. Ich kann es auch verstehen. Was mir erzählt wird, was die Absicht ist, aber diese emotionale Tiefe, ich weiß nicht, ob sich der Film das wirklich über die Laufzeit hinweg erarbeitet hat oder ob das einfach aus meiner persönlichen kulturellen Verständnis herleitet, warum ich jetzt so emotional betroffen bin.
Vielleicht, also teils würde ich sagen. Also technisch, ich glaube technisch, wenn das wirklich nochmal Revue passieren lässt, sind die nötigen Szenen da,
das stimmt,
damit es funktionieren kann. Aber ich war genau wie du überrascht, dass es drin ist und es war, glaube ich, auch nah am His or Mit, ob sie da quasi übers Ziel rausschießen oder nicht.
Das glaube ich auch.
Und vielleicht bin ich aufgrund der aktuellen Situation da besonders emotional involviert, dass mich das so tatsächlich berührt hat.
Ganz klar, mich hat es auch so überrascht und ich fand es auch schön, aber es kam tatsächlich, einfach überraschend.
Aus dem Left Field.
Ja, Left Field wieder, da ist es, genau. Ja. Ansonsten könnte ich das Ganze für mich schon mal in so eine Art Fazit packen, wenn du noch eins hast.
Hau raus.
8-Bit Christmas kommt zuallererst einmal als typische Weihnachtskomödie daher, die gewohnt erzählt wird und audiovisuell so vertraut wirkt, als wäre sie tatsächlich den 80er oder gar 90er Jahren entsprungen. Und tatsächlich ist es auch ein großartiger Kniff, wie gesagt. Die Haupthandlung wird rückblickend erzählt. Dadurch können allerlei Übertreibungen einfach mit viel Retro-Charme unauffällig durcherzählt werden. Und getragen wird das Ganze von einem allgemein sehr tollen Cast, aber vor allem auch von einem sehr sympathischen Winslow Feckley. Da waren wir uns, glaube ich, beide gerade einig, weil man ihm einfach jede Gefühlslage halt absolut abkauft, die er dadurch leiden muss. Am Ende steht mit 8-Bit Christmas ein Weihnachtsfilm zur Auswahl, der klassisch humorvoll inszeniert ist und daher einigen anderen Mitstreitern, wie du es gerade angedeutet hast, glaube ich, aus den letzten Jahren unbedingt vorzuziehen ist. Auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen.
Auf jeden Fall eine Empfehlung. In der Weihnachtszeit für die ganze Familie geeignet. Super unterhaltsames Cast, mit der Laufzeit auch kurzweilig genug, damit du den wirklich ohne Probleme einschieben kannst. Und wie du schon gesagt hast, der Retro-Charme, gerade wenn du so in unserem Alter bist, viel Fanservice. Ich glaube, er funktioniert trotzdem auch für die nächste Generation schon wieder. Vielleicht kann er sogar Brücken schlagen und Dialoge anregen zum Thema, was zum Geil ist denn das mit dem NES? Was hat es damit auf sich? Diese ganze 8-Bit-Retro-Nummer. Die Story reißt jetzt keine Bäume aus, aber es sind halt so viele nette Sub-Genre, ne? Der Heist-Movie, der Actionstreifen, ist alles, wird so ein bisschen untergebracht, reingemischt. Und wie gesagt, das Cast um Winslow Feckley trägt das auf jeden Fall. Hat für mich, wie gesagt, viel, viel Spaß gemacht. Harmlose, charmante Nummer für die ganze Familie und der Chor.
Ich würde mich sogar freuen, wenn in 5 oder 10 Jahren die Fortsetzung kommt.
16-Bit?
Die 10 Jahre später spielt.
Ja. Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz lustig, ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem Cast noch funktioniert, aber ja.
Mit dem Cast vielleicht nicht, aber dann machen wir halt so eine Anthology-Serie draus. Warum auch nicht? Also Filmserie über mehrere Jahrzehnte. Das ist doch mal was.
Mir gefällt, wie du denkst.
Ja, danke. Disney Plus, HBO Max, meldet euch bei uns. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. In der Zeit gibt es dann noch ein paar andere Alternativen. Und zwar haben wir uns, noch bei Netflix bedient und bringen hier einen sehr kurzen Film mit noch zum Abschluss. Schon dieser illustren Runde, und zwar Robin. Achtung, auch hier nochmal der Hinweis. Rote Robin.
Vor allem Rote Robin, ne?
Ich finde es immer noch unglücklich, den Titel.
Na, Rote ist halt, ich weiß nicht, was sie grammatikalisch, wo sie hinwollen mit Rote Robin.
Ja, na wahrscheinlich.
Der Rote Robin?
Nee, sie. Sie, Robin, Mädchenname.
Rote, ach so, Rote Robin,
die Rote Robin.
Die, ja, aber na, dann bräuchte ich noch einen Artikel trotzdem.
Ja, da dachte ich mir auch. Dann
dieses Rote Robin davor, ist, habt ihr euch verschrieben? Meint ihr Roter Robin oder? ich weiß nicht.
Ich hätte gesagt, um es auszuräumen, hätte ich gesagt, Rotkehlchen Robin. Fertig. Oder noch besser, Robin. Hä? Wie wäre das denn?
Ja, das funktioniert nicht. Das versteht doch keiner im Englischen, weil, warte, vergiss es.
Ist einfach der Name zweimal. Wer wäre da drauf gekommen, ne? Egal. Kurzfilm, Netflix. Wir haben, wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Ich muss nochmal nachgucken. Im Update 22, vor genau, Alex, einem Jahr, da gab es die Ankündigung, dass die Aardman Studios, also die hinter Wallace & Gromit und Shaun das Schaf
Shaun
stehen.
Shaun das Schaf.
Ja, darf man natürlich nicht vergessen, dass die jetzt einen Animations-Weihnachtskurzfilm für Netflix produziert haben. Robin. Und im Update 61 haben wir schon über den Trailer gesprochen und da waren wir, glaube ich, uns schon einig, dass das alles ganz süß und knuffig aussieht.
Korrekt.
Jetzt ist er da. Hast du ein paar Scores zur Hand?
Habe ich.
Das Publikum so denkt vielleicht.
Yes, IMDb 7,2. Also hat sich aus diesem Gravitationszone 5 bis 7 herausheben können. Ganz leicht zumindest. Aktuell noch. Sind auch erst 1100 Bewertungen abgegeben.
Das ist wenig, oder?
Beim Rotten sieht es noch ein bisschen schlimmer aus, denn da haben noch nicht mal genug Kritiker abgestimmt, damit sie eine Quersumme bilden können.
Was ist denn da los?
Eine Handvoll Zuschauer haben abgestimmt und die sind aktuell bei 84, wobei man bei Rotten immer, wie gesagt, ein bisschen aufpassen muss mit den Zuschauerscores. Nichtsdestotrotz sind wir schon beim Prädikat bocksolide oder fast überdurchschnittlich gut. In diese Sphären dringen wir gerade vor. Aardman hat ja auch eine gewisse Reputation, muss man sagen, die tatsächlich zu meiner gesamten Lebenszeit an mir vorbeigegangen ist erfolgreich, beziehungsweise zu der ich keinen Zugang gefunden habe. Muss ich ja gestehen, hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, als wir über den Trailer gesprochen haben.
Mindestens zweimal drüber gesprochen, dass bei der Technohose, bei der da gar nichts klingelt irgendwie.
Nope. Ich war einfach raus, weil mich dieser visuelle Knet-Style und die Art, wie sie inszeniert haben, der Humor einfach irgendwie nicht abholen konnte.
Ja, ich muss auch sagen, zuletzt von Aardman gesehen, also Langspielfilm, Langspielanimationsfilm, yes. Early Man war, glaube ich, das letzte. Das war auch so, wo ich dachte, da gibt's immer wieder viele coole Ideen in diesen abendfüllenden Spielfilmen, aber so richtig, da muss man schon ein bisschen Fan sein. Ich war tatsächlich immer eher so ein Fan von den kürzeren Sachen, eben gerade so Wallace und Gromit. Das hat mir schon ein bisschen besser gefallen.
Genau, wenn du jetzt sagst, hier kürzere Sachen, ne? 30 Minuten, Kurzfilm, denkt man immer gerne, sind so 5 bis 10. Hier ist es so ein In-Between-Ding zwischen, ich glaube, Spielfilm und Kurzfilm. 30 Minuten, ja klar, technisch gesehen Kurzfilm, aber ist schon, kann man schon eine gewisse Handlung auch drin erzählen und unterbringen.
Definitiv, also wer unsere Love, Death and Robots Episode gehört hat, der weiß, dass auch in wesentlich weniger Zeit da schon wesentlich mehr erzählt werden
absolut
kann.
Absolut richtig, yes.
Und man muss ja ein bisschen dadurch sagen, ja, vielleicht richtet sich das Ding ein bisschen an jüngeres Publikum auch, 30 Minuten. Also eigentlich läuft er auch so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz in diesem Feld, was wir gerade so aufgezählt haben, wenn man überhaupt von Konkurrenz sprechen möchte.
Genau, so sieht's aus. Also, ich kann dir schon mal sagen, der Artstyle hier nicht mehr auf Knete zu setzen, sondern diese Stoff, ich nenne es mal, diese andere Textur zu verwenden einfach, ne? In dem Fall hier von Stoff. Und das so immer noch in diesem Stop-Motion-Look zu haben, konnte ich einfach direkt connecten zu. Also das war einfacher für mich. Es war auch, ich finde, optisch hat es wenig zu tun mit dem, was man von ihnen gewohnt war. Also auch was das Figurdesign, ne, wenn du Wallace und Gromit siehst und Shaun das Schaf, siehst du, das ist aus der gleichen Hand so ein bisschen. Von was die Art Direction betrifft.
Ja.
Du hast es hier immer noch, gerade wenn es, glaube ich, um die Sets geht und wie sie Licht und Schatten einsetzen, erkennst du hier ganz klar natürlich die Handschrift und sie haben ja unendlich viel Erfahrung, aber ich finde, sie machen genug anders, damit ich diesmal Zugriff hatte zu dem Ganzen. Und das wusste ich nach dem Trailer schon und deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefreut, dass wir jetzt hier über den Kurzfilm sprechen können.
Ich finde, das ist auch für mich ein großer Pluspunkt, dass man von dieser Knetoptik weggekommen ist, obwohl ich die nie schlecht fand und jetzt eher so diese Stofffiguren hat. Ich habe das so ein bisschen vergleichen können für mich wie der fantastische Mr. Fox. Das war ähnlich, weil das wirkt einfach direkt viel wärmer, organischer, gemütlicher, einfach weniger künstlich als Knete, sage ich mal. Das hat mir auch extrem gut gefallen. Und ja, die Settings kennt man meistens schon eher von den Kurzfilmen, weil das einfach ein bisschen kleiner immer war als die abendfüllenden Spielfilme. Extrem liebevoll und extrem detailliert gemacht. Und das in Kombination wirkt fast immer wie so, jede Szene wirkt so ein bisschen wie so ein Krippenspiel, ne? Als würde man auf so ein animiertes Krippenspiel gucken. Also es wirkt einfach liebevoll alles irgendwie zusammen komponiert, möchte ich meinen.
Und ganz nebenbei sind dann aber auch die Sets, in denen sich die Figuren bewegen, unheimlich aufwendig gemacht.
Ja, genau.
Ja. Also Wahnsinn, unglaubliche Liebe zum Detail. Gerade die Höhle, das Bäumchen von der Magpie-Figur, also von der Elster, die da, glaube ich, jahrzehntelang angeschafft hat, damit es da drinnen so aussieht. Das war schon äußerst beeindruckend halt. Also da gab es quasi eigentlich in jeder Einstellung irgendwie nochmal was Neues zu entdecken. Ob es jetzt mitten im Bild ist oder irgendwo am Rand, hat einfach Spaß gemacht. So.
Das war ja schon bei Leica, bei diesen Stop-Motion-Filmen, die quasi auch noch so ein Exot mittlerweile sind, ist das ja auch oft so, aber
yes.
Da sieht man ja auch immer bei den Behind-the-Scenes-Videos, was da für ein Aufwand drin steckt. Und auch hier ist es so, dass man denkt, das ist doch, also wenn man sich nicht immer selbst dran erinnert, denkt man fast immer, die Sets sind teilweise CGI oder so, weil sie wirklich so detailliert, so groß und so detailliert, liebevoll halt gemacht sind. Das ist auf jeden Fall schon cool. Ich glaube, vielleicht hast du da auch ein bisschen, vielleicht haben sie deswegen auch die 30 Minuten gemacht. Vielleicht kriegst du es einfach ein bisschen besser produziert, als wenn du sagst, so ein Wallace & Gromit 90 Minuten, der dann 2, 3, 4, 5 Jahre braucht. Vielleicht kommst du damit einfach ein bisschen besser klar.
Gut möglich, ja. So, und das Ganze dann getragen vom Voicecast aus meiner Sicht, die ganze
sehr gut,
Figur,
ja.
Das großartig ist hier an der Stelle.
Was man im Trailer schon erahnen konnte, beziehungsweise glaube ich auch raushören konnte, dass das gut passt.
Das ist richtig. Maximaler britischer Einschlag natürlich.
Ja.
Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr charmant gemacht. Und dann brauchte man ja eine gewisse Gesangskompetenz hier auch, ne? Denn es wird in den 30 Minuten durchaus des Häufigeren sogar gesungen.
Geht das für dich auf?
Als ich dachte. Das geht weitestgehend für mich auf, aber zum Beispiel Gillian Anderson spielt ja hier zum Beispiel die Katze und ihr Song zum Beispiel, der ist für die kindhafte Story, die du eigentlich so ein bisschen erzählst, nicht nur extrem düster, sondern auch extrem komplex als Lied selber. Das reimt sich zwar, aber da bist du ja fast schon auf Goethe-Niveau und musst dann die Reimform überhaupt erstmal erkennen. Das ist nichts, was du hörst und einfach mitsingen kannst. Und zum Beispiel das Hauptthema von Robin, das zählt nämlich zu der Kategorie. Das hörst du und du kannst es direkt mitsingen.
Ja.
Und dann gab es aber diese konträren Song. Es gibt noch halt einen von der Magpie, der ist da irgendwo dazwischen aus meiner Sicht. Aber gerade das Katzenthema, das ist halt, wie gesagt, sehr komplizierter Song, wirkte sehr erwachsen dadurch für mich, fand ich.
Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Ich bin ja, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge zuletzt erwähnt, nicht die Musical-Komponente hier von uns beiden.
Das stimmt.
Und die Gesangseinlagen, die sind kurz und aufgrund dieser kurzen Länge stören sie halt auch nicht. Sondern im Gegenteil, sie sind sogar relativ gut gemacht und was du gerade gesagt hast, dass es eher düster ist, hatte ich auch insgesamt das Gefühl mit dem Lighting und wie die Sets gebaut sind. Dadurch habe ich echt vom Art Design insgesamt teilweise so Vibes gehabt von Nightmare Before Christmas. Es war Stop Motion, es war teilweise ein bisschen düsterer, es war immer irgendwie bei Nacht oder mindestens bei Sonnenauf- oder Untergang.
Stimmt.
Und es hat mir richtig gut gefallen, weil das war mal wirklich was anderes als diese super ausgeleuchteten Sets. Und da kommen eher fast noch diese Leica-Stop-Motion-Filme dran. Aber hier von Aardman in diesem Setting, was eigentlich so ein bisschen süßer, trolliger ist, war ich ein bisschen überrascht worden. Hat mir sehr gut gefallen.
Wenn es dir gefallen hat, hat es aber denn für dich funktioniert, für die Story, die sie erzählen möchten und was du glaubst, frage jetzt gezielt mal dich, was die Zielgruppe ist, dieser Story mit der Message, die sie halt auch pushen möchten. Geht das für dich auf? Ist das eine runde Nummer?
Ich würde behaupten, sie kriegen einen ganz guten Spagat hin. Zwischen, es sind trollige Figuren, damit kriegst du Kinder abgeholt. Du hast aber auch so ein Bösewicht. Das gibt's in vielen Zeichentrick-Animationsfilmen ja auch. Was man vielleicht als Kind nicht so wirklich ganz grob formuliert sagt, einfach nicht rafft, sondern man ergötzt sich als Kind eher dann an den Animationen, an den süßen Figuren. Ja. Das funktioniert schon, glaube ich, aber trotzdem kriegst du auch ältere Altersgruppen, wie uns vielleicht sogar abgeholt, die dann sagen, ja, es gibt halt noch ein bisschen mehr, es gibt Details, die man entdecken kann, coole, komplexe Songs und auch eine düstere Komponente, die man eben so mit erwachsenen Sachen, wie zum Beispiel von Tim Burton, vergleichen kann. Von daher wird vielleicht nicht jeder zu 100% abgeholt, aber sie decken ein relativ großes Spektrum ab. Ich fand's gut, aber ich weiß nicht, ob es für jeden so 100% zünden kann.
Ja, also tatsächlich muss ich dir recht geben, dass du immer wieder diese düsteren Komponenten hast, die dann aber wieder mit so herzerwärmenden Szenen auch unterfüttert werden. Das hast du ja nicht nur bei Nightmare Before Christmas, das ist ja immer wieder so ein Element, dass du Weihnachten auch mit Nacht und mit Dunkel und mit ein bisschen düster und vielleicht auch mit so ein bisschen Gruselflair verbindest, also ich zumindest, muss nicht da sein, das kann man auch komplett wegdrücken natürlich, aber es ist eine Komponente, die häufig auch schon benutzt wurde. Und hier, ich meine, die Story ist ja tatsächlich, dass ein Red Robin, von Mäusen großgezogen wird und sich auch selbst für eine Maus hält, nicht wahr? So, das ist ja der Kicker. Und das ist ja die Story, die gepusht wird, was das bedeutet. Das Thema, wo komme ich eigentlich her, ne? Oder gebürtig.
Genau.
Zwingt mich das in irgendwelche vorgefertigten Bahnen sozusagen, ja? Mhm. Oder kann ich quasi meines eigenen Glückes Schmied sein, so ein bisschen? Ich finde, der Plot wird auch erwachsener. Der fängt halt, wie gesagt, sehr kindlich an, weil du hast dann da diese erste Heist-Sequenz, da haben wir es wieder.
Ja.
Und du stellst halt fest, was es für unglaublicher Tollpatsch ist. Und es zieht sich gefühlt auch so ein bisschen dann durch diesen ganzen Film, dass du irgendwann da sitzt und dich anguckst und so ein bisschen mit den Augen leist und so ein, ah, da ist er wieder. Aber am Anfang dachte ich, okay, wir sind schon sehr kindlich unterwegs. Und dann wurde es aber immer ein bisschen... Dann hatte gefühlt die Handlung so gereift, wie vielleicht auch die Handlung oder die Figur mit der Quintessenz am Ende, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte.
Ja.
Und von daher, für mich kommt die Message ganz gut durch. Die Gesangseinlagen machen es sehr weihnachtlich, tatsächlich. Gerade das Hauptthema haben wir, glaube ich, dann Stunden danach irgendwie noch zumindest gesungen, wenn auch nicht mitgesungen.
Ja.
Und ja, das Voicecast, wie gesagt, Gillian Anderson als Katze, und auch Richard E. Grant vor allem als Magpie, aber natürlich auch die Bronte Carmichael als der Robin, die natürlich hier der als Protagonist die Handlung trägt, sind super, super sympathisch. Ich finde, das ist so fast ein stilistisches Element, dieses Voicecast, das sie ja haben. Das kann man fast, also nicht nur, dass sie es gut machen, sondern durch diesen britischen Akzent drückt das diesen audiovisuellen Teil dann auf. Das ist für mich quasi fast schon, ja, so eine eigene, weiß gar nicht, wie man das am besten nennt, ein eigenes Note. Stilistisches Mittel wird, eine eigene Note, ja.
Ja.
Also es ist, ja.
Das fand ich aber auch schon immer das, was halt Wallace und Gromit so ausgemacht hat, dass das halt
da kann ich tatsächlich herkam, nicht so
sondern
mitreden,
dass das
ja,
halt immer das schon dieser krasse britische Touch war.
Mhm. Da verlasse ich mich auf deine Aussage, wenn das, also naja, es kann ja sein, dass das dann wirklich auch so ein Trademark ist von Aardman.
Ja.
Dass du sie auch da an sowas erkennst.
Ein Stück weit schon, ja. Und was sie, glaube ich, hier gut verhindert haben, du hast gerade angerissen mit dieser kleinen Familiengeschichte, dass sie zum Beispiel nicht sowas erzählen wie Rudolph the Red-Nosed Reindeer, wo du dann mitkriegst, okay, wird von allen immer verschmäht, aber dann hat er doch was, wo er dann von plötzlich allen gefeiert wird und der Best Buddy ist. Das funktioniert hier anders, indem es natürlich eine andere Ausgangsbasis hat, im Sinne von, du bist zwar keine Maus, aber du gehörst einfach zu uns, hat man ja auch im Trailer schon gesehen. Und sie sich dann auch so weit als Maus gibt und das zählt natürlich auch komplett in diese drolligen Charaktere herein, die du von A bis Z halt hast. Du hast diese, wie gesagt, offene Mausfamilie, wovon alle ein bisschen zwillinig sind. Eine hat eine Kindermaus, hat ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Katzen. Du hast, wie schon mehrmals gesagt, diese super spleenige, diebische Elster. Und du hast natürlich Robin, die sich von Minute 1 einfach nur so tollpatschig und naiv anstellt, wo du denkst, oh mein Gott. Und dann gibt es aber so ganz, ist aber auch so knuffig und cool von der Animation gemacht. Jedes Mal gefühlt, wenn sie fällt, gibt es so gefühlt ein oder zwei Frames, wo sie vor dem Fall nochmal so ganz herrschaftlich ihre Flügel aufspannt, bevor sie wieder mit dem Schnabel im Schnee landet. Da gibt es auch so ein paar Details zu entdecken, die sind echt cool. Und das Zusammenspiel. Also ich habe wirklich echt fast Tränen gelacht, als es, wie du gerade gesagt hast, eine Heißszene gibt. Ich glaube, es ist die zweite, ist, wo dann Robin zu der Elster spricht. Mach mir exakt das nach, was ich gerade getan habe. Und diese Elster mit dem Gesang oder mit...
Die Elster parodiert halt das Ganze und ist halt dadurch völlig ad absurdum.
Unbewusst
reflektiert
parodiert.
Letzten Endes. Ne?
Ja.
Ja.
Und das Ganze halt nochmal, genau, ad absurdum treibt. Da habe ich halt wirklich Tränen gelacht und alleine deshalb ist es eigentlich schon eine Empfehlung wert. Und ja, also ich habe auch nichts an diesem Film auszusetzen, weil er einfach so schön und klein gemacht ist und in so vielen Bereichen einfach gut funktioniert. Das, ja.
Auf jeden Fall. Ich finde, die Story ist auch ganz charmant, wie du gesagt hast. Sie ist nicht ganz so stereotyp unterwegs. Du hast natürlich Elemente, die man irgendwie schon überall mal gesehen hat, aber die Art und Weise,
sicher,
wie sie es halt audiovisuell umsetzen, fand ich halt trotzdem ganz erfrischend, dass es eben nicht auf dieses, wie du es gesagt hast, ne, dieses Rudolf-Schema hinausläuft. Von daher ist die Message hier total schön, die so rüberbringen. Und die Laufzeit von 30 Minuten nimmt dem Ganzen halt auch so ein bisschen vielleicht die Hemmschwelle oder dass du es eben auch ohne weiteres ein jüngeres Publikum auch rangeführt bekommst, auch von der Aufmerksamkeit her zum Beispiel.
Definitiv, genau.
Eine sehr schöne runde Nummer in der Vorweihnachtszeit aus meiner Sicht.
Ich hätte mein Fazit jetzt auch nochmal so ein paar Satzzeilen jetzt zusammengefasst. Auch das könnte ich nochmal runterrattern, wenn du möchtest.
Rattere er los.
Ja, wir haben dir kurz die Hände am Feuer. Mit Robin bescheren uns die Aardman Studios, wie eben ausführlich, glaube ich, dargelegt, einen kleinen Kurzfilm, der an die alten Wallace und Gromit-Zeiten erinnert. Alex kann mir da weniger gut zustimmen. Aber wenige Figuren, kleiner Handlungsspielraum und viel Liebe zum Detail. Und statt Knete kommen eben Stofffiguren zum Einsatz, die sich in Verbindung mit den teils ja jungen Synchronsprechern und dem weihnachtlichen Setting schon eher an ein jüngeres Publikum wenden. Haben wir, glaube ich, gerade so ein bisschen herausgearbeitet. Nichtsdestotrotz handelt die Erzählung von Lebensträumen und familiärem Zusammenhalt über alle Hindernisse hinweg. Von daher liefern die Aardman Studios nicht nur einen kleinen, knuffigen Kurzfilm, sondern vielleicht sogar einen modernen Weihnachtsfilm-Klassiker ab, den man sich auch jetzt ab sofort jedes Jahr geben kann.
Sehr, sehr schön, ja. Habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
Wenn jetzt noch eine Hürde besteht, den nicht zu gucken, dann weiß ich auch nicht.
Das ist richtig. Rote Robin.
Rote Robin.
Sag's nochmal.
Ja.
Für alle, die jetzt sagen, oh, okay, wenn Ronny jetzt hier so ein Abschlussplädoyer gehalten hat dafür, dann mache ich jetzt halt die Netflix-App auf, aber ich find's gar nicht. Rote Robin.
Aber ich glaube, sogar auf dem Bild steht's mit Robin. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal.
Es steht, glaube ich, auf dem Bild Robin. Ich meine ja.
Zumindest bei dem Werbematerial. Kann gut möglich sein, dass in der Netflix-App in der deutschen Rote Robin. Ist ja auch wurscht jetzt. Ihr wisst, was ihr suchen müsst, gebt Robin ein und dann wird's schon irgendwie auftauchen.
Da gehe ich auch fest von aus. Und wenn George Clooney auf einmal auftaucht, dann war es der falsche Batman und Robin.
Oh, damn, stimmt. Das kann natürlich auch passieren. Wir weisen alle Schuld von uns. Damit sind wir am Ende. Wieder vier Weihnachtsempfehlungen. Diesmal etwas Neues, nämlich einen Kurzfilm noch im Schlepptau. Auch nicht schlecht. Wir sehen, was wir nächstes Jahr so zusammen.
Ich überlege, es waren technisch gesehen auch trotzdem wieder vier unterschiedliche Genres, oder? Wir hatten so den klassischen Weihnachtsfilm mit Fantasy-Einschlag. Wir hatten Love Heart, das war eher so Rom-Com angesiedelt. Da würde ich jetzt Godmother nicht unbedingt ansiedeln. 8-Bit Christmas ist so, keine Ahnung.
Abenteuerfilm?
Familien, Retro. Charm-Ding und animierten Kurschen. Von daher Stop-Motion. Ja.
Wir haben jetzt quasi kein Action und kein Horror-Grusel wie im letzten Jahr dabei, aber auch eine schöne Mischung, würde ich sagen.
Grund genug, in die Episode vom letzten Jahr im Zweifel reinzuhören, nicht wahr?
Im Zweifelsfalle das. Dann hat man 8 Filme, die man sich bis zu Weihnachten noch geben kann. Oder wenn man wirklich an Heiligabend da sitzt und denkt, oh, was kann ich jetzt noch gucken? Dann stehen wir wieder mit Rat und Tat zur Seite.
Ich wollte gerade sagen, wenn diese 8 Vorschläge aus den 2 Episoden nicht ausreichen, dann könnt ihr natürlich auch direkt mit uns Kontakt aufnehmen und wir finden für euch eine ganz individuelle Lösung für eure ganz spezielle Weihnachtszeit.
Wir rechnen Minuten genau ab, also scheut euch nicht. Wir sind zu finden auf Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Benutzt gerne den gleichen Hashtag, wenn ihr uns ein Fax schickt.
NSRT Podcast.
Wunderbar, das klingt toll. Schreibt uns gerne 5 Sterne per iTunes zu. Da freuen wir uns über. Ansonsten folgt uns mit dem Schlitten bei Letterboxd, bei dem Insert-Podcast-Profil oder auf Alex sein Profil oder meinem Profil. Wir sind so gut wie überall vertreten.
Das ist richtig. Herrlich.
Herrlich, ne? Richtige Weihnachtsstimmung hier schon. 2 Wochen vorher aufgefahren. Ich meine, wenn es schon fast keine Weihnachtsmärkte mehr gibt, dann müssen wir halt hier in die Bresche springen ein bisschen früher. Und
ich wollte gerade sagen, aber wir sind ja auch schon 2. Advent durch. Also ist ja, wenn ich jetzt, wann dann?
Ne? Wenn ich jetzt, wann dann?
Um die nächste Sportmetapher rauszuholen.
Oh Gott, nein, stimmt, da ist sie wieder.
Alrighty. Sehr, sehr schön. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, schenkt euch alle einen Glühwein ein und stoßt mit uns virtuell an.
Genau, wegen mir auch alkoholfrei. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, die Zuhörer da draußen auch.
Was er möchte.
Vielen Dank an dich, Ronny. Für die Quote oder um auf Nummer sicher zu gehen, sage ich einfach schon mal eine geruhsame Weihnachtszeit. Bis nächste Woche.
Stimmt, das müssen wir nochmal rausholen. Vielleicht bis nächste Woche, vielleicht aber auch nicht. Da müssen wir mal gucken. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, Social Media, da seid ihr up to date. Schön war's, Alex. Dann schöne Weihnachtszeit.
Ja. Genau.
Also macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.